Willkommen zur 100. Episode von diesem Podcast, der 100. Speckcast. Wir haben es fast 2 Jahre lang geschafft, fast jede Woche. Ich glaube, es gab nur 1 oder 2 Ausnahmen, in denen ich dann tatsächlich den Podcast hier geskippt habe, aber ansonsten bisher komplett durchgezogen. Jede Woche neue Spiele, alte Spiele, News, ein Thema, eure Fragen, die ganz besonderen Supporter. Also machen wir das Ganze heute auch noch ein 100. Mal und dann hoffe ich, dass das ganze Ding auch irgendwann bis zur 1000 laufen wird. Warum nicht? 20 Jahre Podcast, 1000 Episoden, let's fucking go. Ich glaube, das ist einfach nur ein Ziel, was man sich mal setzen kann. Keine Ahnung, wie viele verdammte Spiele ich dann auch besprochen habe. Also alleine dadurch, dass ich ja immer ein neues und ein altes hier drin habe. Mindestens 2 Titel pro Episode, mindestens 200 Spiele. Und ich glaube, es werden wahrscheinlich eher so an die 400 bis 500 gewesen sein, die ich bisher in diesem Podcast besprochen habe. Ziemlich viele Sachen, die ich auch selber dann gespielt habe. Aber ich mache das ja auch für, also nicht nur für mich, klar, mir macht es auch Spaß, aber ich mache es natürlich auch für euch und für die Titel und um das Ganze möglichst breit hier zu gestalten und zu besprechen. Und ich würde einfach mal sagen, bleiben wir nicht länger dabei, reden wir einfach mal ein bisschen darüber, was euch heute erwartet und was es auch letzte Woche noch an Inhalten gab. Und da möchte ich kurz darauf hinweisen, dass ich natürlich auch noch in bester Vorbereitungsmanier nicht nur die beiden Videos aus dem letzten Jahr nachgeholt habe, die besten Spiele im November 2025 und die neuen Spiele im Dezember 2025. Nein, ich habe auch direkt die nächsten beiden fertig gemacht, die jetzt vergangene Woche ebenfalls erschienen sind. Das heißt, auch da, falls ihr nochmal reinschauen wollt, könnt ihr die besten Spiele aus dem Dezember euch anschauen, aber auch die neuen Spiele im Januar, wo wir auch einen Titel davon heute bereits dabei haben. Und dann gab es auch noch bei Ink Ribbon Radio eine Besprechung zu Among Ashes, die jetzt auch zeitgleich oder zumindest heute mit dem Erscheinen des Podcasts hier rauskommt. Ein sehr interessanter Titel. Ich würde jetzt nicht sagen so der beste. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, was in seiner Struktur und dem, was es versucht, wesentlich interessanter ist als die tatsächliche Umsetzung davon. Also die finde ich etwas schwächer, gibt auf jeden Fall noch genügend Potenzial, hier was Besseres rauszuziehen, aber es ist trotzdem ein Titel, den ich alleine für seine Einzigartigkeit definitiv empfehle, aber darauf gehen wir stärker im Podcast ein. Ink Ribbon Radio, hört euch das auf jeden Fall gerne an. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir einfach mal schnell durch, was euch diese Episode erwartet. Bei den neuen Spielen habe ich einmal Rhythm Doctor endlich nachgeholt. Ein Spiel, das glaube ich schon seit 23 im Early Access ist, aber dann seine 1.0-Version letzten Dezember hatte. Und ich kann schon mal sagen, das ist auf jeden Fall einer der Titel, der ein Anwärter auf Teil der Top 10 ist. Das ist auf jeden Fall ziemlich Björncore gesetzt. Und dann haben wir den ersten Titel von 2026, den ich hier bespreche, nämlich den 3D-Plattformer Big Hops. Und für alle Leute, die auch im Supporter-Bereich von diesem Podcast sind, erneut nochmal der Hinweis, ihr könnt gerne auf patreon.com/backups gehen oder auch auf Steady, die beiden Sachen sind unten verlinkt. Und in jedem Tier erhaltet ihr auch Zugriff auf erweiterte Versionen von diesem Podcast. Da bekommt ihr nicht nur das, was ihr jetzt hier erhaltet, sondern auch noch eine erweiterte Version mit der Besprechung alter Spiele jede Woche. Dann könnt ihr einfach den Supporter-Feed austauschen gegen den regulären. Schaut da mal gerne rein. Gibt natürlich auch noch weitere Inhalte auf den Plattformen. Aber heute möchte ich bei The Casting of Frank Stone einmal vorbeischauen. Einem Supermassive Games-Titel im Dead by Daylight-Universum, das ich zum Release nicht mehr geschafft habe. Wir hatten auch versucht oder wir hatten überlegt, ob wir das bei Ink Ribbon besprechen in 2024. Aber sind nicht mehr dazu gekommen. Und ich dachte, jetzt, wo ich Zugriff auf das Spiel habe, warum nicht einmal reinsehen, warum sich das Ganze nicht einmal für ein paar Chapter ansehen, und über diese Erfahrung möchte ich dann dort mit euch reden. Bei den News gibt es 3 schlechte Nachrichten, bezogen auf verschiedene Kündigungen, mögliche Kündigungen bei Microsoft, aber auch Kündigungen, die bei Ubisoft und Warner stattgefunden haben. Allerdings auch 3 positive Meldungen. Wir haben zum Beispiel einen Publisher, der sich sogar auf Vertragsebene ganz klar gegen Gen AI stellt, was ich sehr cool finde. Das Spiel Peak mit seinem Friendslob erreicht 10 Millionen verkaufte Einheiten. Und wir erhalten wahrscheinlich endlich als nächstes Machine Games Titel Wolfenstein 3, wo ich mich sehr drauf freue, wenn das dann wirklich stimmt. Als Thema möchte ich heute mal über Indie-Spiele und ihre Preise reden. Da gab es die vergangene Woche, basierend auf einem Blog-Eintrag, doch sehr viel Diskurs, und ich möchte auch einmal meine Meinung somit in den Ring werfen. Anschließend, wie immer, ein paar eurer Fragen und dann natürlich auch noch die Namen der ganz besonderen Supporter. Und ich würde einfach mal sagen, legen wir los. Fangen wir an. Doktor, give me the beat. Rhythm Doctor, wir fangen an. Hell yeah, baby. Rhythm Doctor, let's go. Ich habe das Ding im vergangenen Stream 4 Stunden knapp gespielt und muss sagen, ja, das Teil ist ein absoluter Banger. Aber ich glaube, das trifft wirklich nur auf bestimmte Leute zu. Weil ich kann mir ganz gut vorstellen, dass der Titel sehr krass bei Leuten dann eben auch so vorbeischlittern kann, wenn man zum Beispiel kein gutes Rhythmusgefühl hat oder auch kein Interesse an Rhythmus, Herausforderungen hat. Weil Rhythm Doctor ist jetzt kein klassisches Rhythm Game in dem Sinne, dass du, okay, du hast hier zwar deine verschiedenen Songs, aber du hast jetzt keine richtigen Noten, die hier folgen. Ne? Dass du jetzt wie bei Rock Band oder Guitar Hero, dass du dann von oben nach unten kommt diese Linie und du musst irgendwelche Noten drücken, die du dann vorher siehst, sondern das, was bei Rhythm Doctor passiert ist, dass du immer auf den 7. Beat eine Taste drücken musst. Also du hast wirklich nur eine Taste, wenn du es jetzt am, ich glaube, es gibt das Ding auf der Switch und auf der Xbox noch, und dort hast du natürlich den Controller eine Taste, am PC, wo ich das auch am angenehmsten finde, hast du die Leertaste, und weil das einfach schon so ein schöner, fetter Button ist, funktioniert das, finde ich, für mich auch nochmal so ein bisschen besser, aber du hast wirklich nur eine einzige Taste, und die Visualisierung findet so statt, dass du deinen Patienten links an der Seite hast und rechts siehst du dann sein Herz und dazwischen ist so eine Leiste gespannt und die hat einen Teil, der grün ist, und in diesem grünen Teil sieht man dann als Herzschlag diese ersten 6 Noten, die kommen, und dann im zweiten Teil, da musst du dann richtig im Beat dann die Taste drücken, damit dann der 7. Herzschlag, der 7. Beat dann korrekt erkannt wird. Und das klingt relativ simpel, weil am Anfang ist es auch wirklich nur so im ersten Level, dass du dann so bam, 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 bam und dann eben auf den 7. drücken. Und dann wechselt das mal zwischendurch das Tempo, dass dann statt bam, 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 dann bam, 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 ne? Und das erinnert auch sehr stark, und ich glaube, da ist auch so eine große Inspiration, ist Rhythm Heaven, wo du aber mehrere minispielartige Sequenzen hattest, ne, die dann immer in so einen Kontext eingetaucht sind mit Animationen, und dann musst du zwischendurch eben immer auch eine richtige Taste dann treffen. Und hier bei Rhythm Doctor ist es so ein bisschen simplifiziert dadurch, aber die Steigerung kommt dann nicht nur, dass jeder Level und jeder Patient so eine andere Eigenschaft hat, dass du dann zwischendurch welche hast, wo du gewisse Noten oder gewisse Beats sind dann stumm, die kannst du nicht hören, dann wird die letzte Note wird verschnellt, dass du dann ein bisschen früher raufdrücken musst. Manche funktionieren im Offbeat. Du hast dann manche Charaktere, wo das nicht jeder 7. Beat ist, sondern jeder 2. Und dann musst du auch, du hörst dann eben immer nur den 1. und musst dann im vorgegebenen Tempo, das Spiel sagt dir dann immer so, du hörst eine Stimme von so ready, set, go. Und in diesem Rhythmus musst du dann, also das heißt, wenn es so ready, set, go, dann musst du eben auch, dass das so, boom, bumm. Und wenn es dann ready, set, go, hm, bumm, hm, bumm, hm, bumm. So, das dann beibehalten und das wechselt zwischendurch eben immer die ganze Zeit. Und dann kommen auch manchmal noch mehrere Charaktere gleichzeitig, dass du zwar eine Taste hast, aber du hast dann zwei, drei oder sogar vier von diesen Figuren mit den Leisten und musst dann die Taste jeweils drücken im richtigen siebten Beat und das Ganze im Überblick zu behalten und dafür eben auch so ein Gefühl zu haben. Weil du kannst nicht nur da drauf gucken und dann mitzählen, das geht nicht. Du musst dich auf die Musik verlassen, du musst dich eben auf diesen Rhythmus verlassen. Und das ist etwas, wo ich persönlich, also vor allem eben auch als Schlagzeuger, sehr viel Spaß daran habe. Also das macht mir inhärent Freude, so etwas nachzuverfolgen, so etwas eben auch zu treffen und dann diese ganzen Wechsel da drin zu haben und das eben auch nochmal mit einer coolen Musik, das eben auch mit wirklich, wirklich gutem Pixel Art. So jeder Level, jeder Song hat andere Charaktere, andere Backgrounds, andere Animationen und auch so mit sehr viel Humor da drin. Also allein schon die Tatsache, dass dein Finger und deine Hand dir angezeigt werden. Du hast so eine Hand oder du hast dann einen Arm, der in einem Pullover drin ist und der erstreckt sich über den kompletten Bildschirm. Also wirklich, du hast so einen 5 Meter langen Arm, der dann über diesen gesamten 16:9 Bildschirm drüber gezogen wird. Richtig, richtig cool. Das Spiel hat dann in der PC-Version, also in der Konsolenfassung ist das nicht der Fall. Ich habe mir jetzt auch tatsächlich nochmal die Xbox-Fassung gekauft, weil ich das Spiel so geil finde. Und dort hast du keine Custom-Songs. Das hast du wirklich nur auf der PC-Version. Da gibt es dann auch einen Editor, der wirklich gut ist. Ich glaube, den kannst du auch auf Konsole nicht wirklich rüberbringen, weil dafür musst du auch eine Maus benutzen dann, weil das tatsächlich sich anfühlt, als ob du so einer DAW oder irgendwie wärst und dann die ganzen Sachen dahin platzierst. Und die ist auch recht facettenreich. Ich habe nämlich da auch schon Level gesehen, wo dann jemand eine Stage aus 16 Charakteren gemacht hat und du dann den richtigen Beat da rauslesen musst, dass du alle Sachen triffst und nichts dabei verfehlst, was halt richtig, richtig crazy ist. Du kannst dann eigene Musik mit einbinden und dazu die Level bauen, was richtig cool ist. Das Ganze läuft dann eben über Steam Workshop. Man kann sich aber auch von woanders, wenn man das möchte, dann eben Songs runterladen. Du kannst das dann auch direkt per URL ins Spiel dann einfügen und dass das davon dann runtergeladen und gelesen wird im Ordner. Also richtig coole Aufmachung. Ich mag auch die beiden Charaktere, diese beiden Ärzte, die dich begleiten. Das ist so ein Doktoren-Duo, so ein Mann und eine Frau, und die erinnern mich in ihrer Dynamik auch so ein bisschen an ebenfalls, ne, die beiden Mann und Frau aus To the Moon. So ähnliche Dynamik, die man da eben auch hat, und dann kommt noch so ein Oberchefarzt, der scheiße ist, hinzu. Du hast dann die verschiedenen Charaktere, die auch nachher alle miteinander interagieren und in späteren Songs nochmal wiederkommen. Du hast dann auch noch, wenn du es schaffst, eine A-Plus-Ranking zu bekommen, was quasi so sehr gut ist. Es gibt noch so ein perfektes S-Plus-Ranking, aber wenn du ein A-Plus-Ranking bekommst, dann schaltest du noch bei den meisten Leveln so Nachtversionen frei, die nochmal schwieriger sind, die dann nochmal was anderes machen, die teilweise auch nochmal andere Level sind im Hintergrund mit anderen Charakteren. Und dann gibt's noch so Minispielkram und die Boss-Stages sind auch nochmal besonders und machen auch so sehr viele visuelle Glitches, mit denen sie arbeiten. Und ich war wirklich überrascht, wie schnell das Spiel schon in der Herausforderungen im Schwierigkeitsgrad und auch in der Komplexität ansteigt, dass direkt schon der, ich glaube, der dritte oder vierte Level ist bereits der erste Boss. Und ich weiß nicht, ob Leute Rayman Legends gespielt haben, die allerletzte Herausforderung im Spiel. Da gab es ja auch so Song-Level, wo du dann passend zur Musik so eine Art Autorunner-Stage hattest. Und die letzte arbeitet dann auch mit sehr vielen so visuellen Glitches und Effekten, dass du auf einmal 64 Versionen von dem Charakter auf dem Bildschirm hast und teilweise schon nicht sehen kannst und eben nur noch mit dem Rhythmus arbeiten musst. Und das macht bereits der allererste Boss. Also du bist das eine halbe Stunde am Spielen und schon dann wirft es dir Sachen entgegen, die andere Spiele erst in ihrem großen Finale benutzen. Und ich finde, das ist auch so von Rhythm Doctor so ein krasses Statement. Und das baut dann darauf immer weiter und immer weiter auf. Und dann gibt es auch noch Bonus-Stages, Kollaborationen mit anderen Indie-Rhythmus-Spielen, wo dann die Charaktere mit deren Songs drin vorkommen. Und die haben auch nochmal eine eigene Eigenschaft. Das Ganze hat auch noch einen Zwei-Spieler-lokalen Koop-Modus. Sehr gute Kalibrierungseinstellungen, die wirklich gut funktionieren. funktionieren. Also wo du auch, weil ich habe das in so vielen Spielen schon gehabt, gerade seltsamerweise in japanischen Titeln, die so beschissene Kalibrierungseinstellungen haben. Ich gucke da vor allem auch immer so Sachen wie Taiko no Tatsujin. Das ist absolut ass. Die Dinger sind abseits vom PC mit eben einer sehr niedrigen, ne, ohne inhärenten schon Latenz an einem PC-Monitor, sind die Dinger ehrlich gesagt fucking unspielbar für mich, weil ich die nie zu 100% genau kalibriert bekomme. Aber hier in Rhythm Doctor kein Problem, machen die auch sehr gut. Das wird auch sehr stark, sehr gut visualisiert, wie die das arbeiten. Und ne, es gibt noch andere Sachen, die du darin finden kannst und Kleinigkeiten. Und ich bin jetzt, glaube ich, so halb mit der Story von dem Spiel durch und bin absolut begeistert. Also ich werde das auf jeden Fall noch durchspielen. Es wird auch da garantiert dann noch eine abschließende Review zu dem Spiel von mir geben. Aber das ist ein definitiver Kandidat für meine Top 10 aus 2025. Ich kann auch nicht sagen, ob es darauf landen wird, weil ich auch noch ein paar andere Sachen dann noch spielen und dann nochmal reevaluieren muss. Aber das ist ein definitiver Anwärter. Es würde mich nicht wundern, wenn es irgendwo auf meiner Top 10-Liste für 2025 draufkommt. Und von mir hat das auf jeden Fall jetzt schon eine ganz, ganz starke Empfehlung, wenn sich irgendwas von dem, was ich euch gerade erzählt habe, gut anhört. Schaut euch noch gerne auch mal auf dem SpecOps-Kanal meinen Stream an, wo ich das Ganze durchgehe und auch permanent hellauf begeistert bin von dem Spiel. Also ja, Rhythm Doctor ist für mich wirklich was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und wo wir bei besonderen Sachen sind, kommen wir nun zu einer besonderen Sache, und zwar dem ersten Spiel, dem neu veröffentlichten Spiel in 2026, was ich gespielt habe, Big Hops, ein 3D-Plattformer, wo ich die Demo bereits letztes Jahr ausprobieren konnte. Und jetzt hatte ich im Vorfeld zu Release sowohl die PC- als auch die Switch-Version geschickt bekommen. Und ich muss direkt leider sagen, die Switch-Version kann ich nicht empfehlen. Zumindest nicht, bis irgendwelche Patches gekommen sind oder ein Patch für die Nintendo Switch 2 zumindest. Weil darauf habe ich es gespielt und die Performance ist nicht gut. Ich würde sogar sagen, gerade im Vergleich zur PC-Fassung ist das recht katastrophal. Also die PC-Fassung zu spielen, mich dann umzudrehen und die Switch-Fassung zu spielen, das hat mir, ich will nicht sagen Kopfschmerzen bereitet, also nicht wortwörtlich, aber mehr im so übertragenen Sinne. Weil du wirklich zwischendurch auch so leichtes, so Stottern drin hast und gerade wenn du die Kamera dann eben drehst, dann siehst du auch die niedrigere Framerate. Also ich meine, ja, am PC kann ich das natürlich dann mit deutlich besserer Framerate dann auch spielen, das ist mir klar. Aber auf der Switch läuft das definitiv nicht mit sauberen 60 FPS und da eben auch nicht mit sauberem Frame-Pacing. Also das fällt sofort auf, leider. Und das ist ein bisschen schade, weil, und jetzt kommen wir dann für den Rest dieser Besprechung zu der PC-Version, Big Hops auf jeden Fall ein cooler 3D-Plattformer ist, den ich generell empfehlen würde. Ich bin noch nicht durch mit dem Spiel. Ich habe jetzt so 3-4 Stunden momentan drin, aber, und das ist eine Sache, die mir wirklich, wirklich bei dem Spiel gefällt, ist das generelle Movement und wie frei man das eben auch benutzen kann. Du spielst, und das ist ja auch beim Namen ein bisschen selbstverständlich, Big Hops, du spielst einen Frosch, der auch seine Zunge benutzen kann, jetzt nicht nur um Sachen zu greifen, beispielsweise Insekten, um dann Lebensenergie wieder zurückzubekommen, sondern auch gewisse Plattformen zu ergreifen in der Luft, um sich daran heranzuschwingen. Und du kannst das Momentum davon wirklich sehr gut nutzen. Also das heißt, die Geschwindigkeit, der Winkel, mit der man auf so etwas zusteuert, zufliegt oder herabfallen lässt, dann diesen Punkt in der Luft greift mit der Zunge und auch je nachdem, wo du in dem Schwung wieder loslässt, kannst du extrem viel Tempo aufbauen. Also, und das muss ich auch sagen, das liebe ich generell an diesem Spiel. Der Titel macht keine, also baut keine Grenzen auf, um dir irgendwelche Skips oder so nicht zu erlauben. Es gab so viele Momente, wo ich teilweise auch, ich würde gerne sagen, aus reinem Skill, aber teilweise auch so aus Versehen, dass ich ein bisschen zu früh oder zu spät die losgelassen habe und dann aber so perfekt das Momentum erwischt habe, um über andere Plattforming-Segmente so drüber hinweg zu sausen, drüber hinweg zu fliegen oder irgendwelche Skips auszuführen, die ich halt wirklich selber für wahnsinnig halte. Und das kann dann auch noch mit anderen Sachen kombiniert werden. Du hast dann einen normalen Sprung und kannst aber auch in den Dash reingehen. Du hast keinen Doppelsprung, aber einen Dash in der Luft, so ein Dive-Manöver, ne? So ein bisschen nach vorne springen. Und wenn du vorher rollst am Boden, dann kannst du auch daraus springen mit mehr Tempo und dann mit mehr Tempo in diesen Dash reingehen und da wieder am Boden rollen und das Ganze nimmst du auch mit. Du kannst dann aber auch in die Luft springen, den Charakter umdrehen und sofort in die entgegengesetzte Richtung dashen. Also gerade für, oh, ich versuche jetzt hier irgendwo krass um die Kurve zu springen hinter so eine Wand, das ist dann dadurch tatsächlich möglich. Du hast auch noch bisschen die Möglichkeit zu klettern. Also jetzt nicht so wie, du hast zwar so eine Stamina-Leiste wie bei Breath of the Wild, aber du kannst das nicht so lange machen. Das ist eher so wie bei Celeste, würde ich mal sagen, wo du auch ja noch so ein ganz kleines bisschen dich an der Wand festhalten und dann eben nach hoch kraxeln kannst. Und es gibt auch noch Wallruns, aber welche, die wie soll ich das sagen? Also situativ vom Spiel ausgeübt werden. Du drückst keine Taste, um in einen Wallrun zu gehen und es gibt auch nicht, oh, hier sind jetzt die bestimmten Flächen, an denen du einen Wallrun machen kannst, sondern eigentlich jede Wand im Spiel kann für einen Wallrun genutzt werden und es kommt einfach nur darauf an, in welchem Winkel und mit welcher Geschwindigkeit du auf diese Wand drauf gehst. Das heißt, solange der Winkel stimmt, solange die Geschwindigkeit stimmt, geht dann der Charakter in einen Wallrun über. Und das kann alles miteinander kombiniert werden und es gab schon relativ früh, und da könnt ihr euch auch gerne meinen Ersteindruck zu ansehen, relativ früh im Spiel einen Moment, den ich auch aus der Demo kannte, wo es eben so einen Hindernisparcours gab, um an eine von den frühen Punkten zu gelangen, die man hinkommen muss. Du musst so verschiedene Objekte finden, um dann am Anfang den ersten Level abzuschließen. Und bei einem muss man erstmal so einen kleinen Hindernisparcours machen, wo du auch dann Schalter mit deiner Zunge ebenso ziehst und nach so kleine Plattformen hast. Aber es gibt dann auch einen Weg abseits, den man oben ein bisschen gehen kann. Und dann ist so eine kleine Kluft vor einem mit einer Wand, mit so einer Felswand rechts daneben. Und das sieht weit genug aus, dass du denkst, okay, da komme ich nicht hin. Aber ich versuch's einfach mal mit einer Kombination aus eben Rollen, Abspringen, Diven, Wallrun, Abspringen, dann wieder hochklettern und irgendwie noch weiterlaufen. Und nach so 3-4 Versuchen habe ich es tatsächlich geschafft, in dieser Kombination dann die andere Seite zu erreichen. Und das Spiel lässt mich das einfach. Da ist keine unsichtbare Wand, da ist jetzt nicht irgendwie, oh, du hast jetzt irgendwas anderes verpasst, sondern nein, ich habe hier einen kompletten Hindernisparcours umgangen, in dem ich einfach nur coolen Shit ausgeübt habe, dem ich selber mein Verständnis von diesen Movement-Eigenschaften miteinander kombiniert habe, um das Ganze dann zu umgehen. Und das liebe ich. Das liebe ich wirklich. Und gerade auch dieses Momentum, was du aufbauen kannst, mit dem du arbeiten kannst, das muss ich sagen, ist absolut fantastisch in diesem Spiel und würde ich auch mal sagen, ist die größte Stärke davon. Der andere Teil davon ist mehr so die Erkundung in den Leveln, dass du da auch geheime Verstecke hast, um Sachen zu finden. Meistens ist das dann eben auch einfach nur Geld, was du bekommst, das dann später eingesetzt werden kann. Und du hast überall verschiedene Formen von, ich würde jetzt einfach mal sagen, so Samen, also dass du zum Beispiel so Pilze finden, das sind jetzt zwar keine Samen, aber die funktionieren so ein bisschen, weil du sie auch am Boden einpflanzen kannst, dass du so Pilze findest und die verwendest du als Sprungplattform, dass du dann irgendwo hinpflanzt und dann kannst du sie als Plattform benutzen oder dass du so irgendwelche Eicheln findest und die pflanzt du ein und dann kommt so eine riesige Ranke, die immer straight nach oben geht. Auch wenn du sie in die Wand reinwirfst, dann kommt die erst kurz raus und geht dann nach oben und in den Boden geht die eben nach oben. Und du kriegst dann recht früh im Spiel auch einen Rucksack, wo du dann zunächst drei oder vier von diesen Items auch bunkern kannst, sodass die Sachen dann kombiniert werden können und eben auch komplett frei und auch die Eigenschaften, teilweise eben auch die Physikalität, dass es manchmal möglich ist, diese Sprung, also diese Pilze so leicht angewinkelt zu platzieren und dann wirst du eben auch mit so einem Winkel abgefeuert. Oder dass du die Absprungrichtung noch ein bisschen beeinflussen kannst vom Momentum, wenn du halt mit so einem Dive da reinspringst und dann so ein bisschen mehr Forward-Momentum eben auch bekommst, um dann da lang zu schlittern und das dann wieder mit den anderen Manövern zu kombinieren. Das ist auch teilweise so ein bisschen ein Plattform-Puzzle-Spiel wird, aber nicht von hier gibt es diese eine offensichtliche Lösung. Ich meine, klar, die gibt es auch oft, aber wenn dir irgendwas anderes einfällt und sei es halt wirklich nur, dich irgendwo lang zu bullshitten, das Spiel lässt dich. Solange die Mechaniken das erlauben, solange du eben mit den Sachen, die das Spiel dir gibt, da einen Plan hast und das ist auch, wenn du einmal verstehst, wie die Sachen funktionieren, dann kannst du auch damit planen und dann können die eben auch miteinander interagieren und das Ganze folgt dann eben auch so einer kleinen Handlung, die mir jetzt persönlich eigentlich relativ egal ist, ist ganz gut vertont auf jeden Fall. So klassisches Plattformer-Ding ist jetzt ehrlich gesagt nichts, was ich hier im Podcast groß ausbreiten muss, aber ganz charmant und da gehst du dann eben auch von Welt zu Welt zu Welt im Spiel, um teilweise in lineare Gebiete reinzugehen, wo es dann so eine Plattforming-Challenge ist, aber dann hast du auch wieder Gebiete, die ein bisschen weiter sind, wo es noch in die Erkundung gehen kann und das Ganze gepaart mit halt wirklich auch einem sehr coolen visuellen Comic-Stil und einem wirklich fantastischen Soundtrack. Also ich bin bisher richtig, richtig begeistert von diesem Spiel. Also gerade Leute, die eher auch darauf stehen, so ein bisschen mehr im, ne, es ist jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass es so krass ist wie ein so Pseudo-Regalia, aber falls man gerade so ein Spiel wie Demon Turf mag, auch für sein Movement und wie die Sachen kombiniert und dann eben auch die Level teilweise abgekürzt werden können. So, den Leuten kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, manchen kann es ein bisschen zu langsam im Tempo sein, wenn diese Rätsel-Plattforming-Passagen kommen, diese Adventure-Plattforming-Passagen, wo du dann die Items in deinem Rucksack packst und dann verteilst. Aber ich persönlich mag das, weil es diese dynamische Kombination von den Sachen zulässt und gerade auch im weiteren Verlauf vom Spiel, wenn du dann mehr und mehr von diesen, sagen wir jetzt einfach mal, Samen dann eben bekommst und die auch miteinander kombinierst, das muss ich sagen, finde ich wirklich super und das grundlegende Movement, also alleine nur schon so durch die Welt zu diven, zu sliden oder sich mit der Zunge dann an irgendwelchen Sachen festzuhalten und das krasse Momentum mitzunehmen, das alleine und dann vor allem auch, muss ich sagen, halt wie der Wallrun funktioniert. Das ist einer der befriedigendsten Wallruns, die ich jemals in einem Plattformer gesehen habe. Also, das ist so gut umgesetzt in diesem Spiel. Wirklich fantastisch. Ja, also, Big Hops in der, ich habe die PS5-Version jetzt nicht gespielt. Das ist die einzige, die ich nicht testen konnte. Ich gehe mal davon aus, dass die ähnlich gut wie die PC-Fassung funktioniert, basierend auf der Plattform, Hardware, keine Ahnung. Die Switch-Version auf jeden Fall nichts, was ich in ihrer jetzigen Form wirklich empfehlen kann, was halt schade ist, ne, gerade für unterwegs und Plattformer oder natürlich, dass es ja sich sehr anbietet für die Nintendo-Zielgruppe. Aber ich, von dem, was ich gehört habe, arbeitet der Entwickler, glaube ich, an einer Switch 2-Version oder zumindest an so einem Update dafür. Auch da bitte, Nintendo, gibt den Leuten einfach leichter Zugang zu irgendwelchen Dev-Kits oder so ein Scheiß. Das ist ein bisschen frustrierend, dass da Leute immer noch so ein bisschen im Dunkeln arbeiten müssen. Aber wenn das kommt und die Sachen ausgebessert werden, dann könnte ich dafür auch grünes Licht geben. Soweit kann ich ansonsten nur die PC-Version bewerten und die lief bei mir absolut fehlerfrei. Erneut schaut euch da gerne den Ersteindruck an. So, ja, das Ding ist in einer sehr seltsamen Aspect Ratio gestartet, die in der Aufnahme 4:3 ist. Bei mir war das auf 16:9 gestretched auf meinem Bildschirm. Das wird aber dann sofort nach der Intro-Sequenz dann korrigiert, keine Sorge. Aber ja, Big Hops auf jeden Fall, bin ich sehr froh, sehr zufrieden bisher mit dem Spiel und vor allem als Fan von 3D-Plattformern, so Nitro Red-Zuschauer werden hier auf jeden Fall gut unterhalten. Und damit, liebe Leute, kommen wir zu den News. Ich habe dieses Mal 3 schlechte Sachen, 3 gute Sachen für euch mitgebracht. Fangen wir mit den schlechten an und die teilen sich eine Thematik, denn es geht um Kündigungen. Und zuerst möchte ich mal mit einem kleinen Gerücht anfangen. Und dieses Gerücht wurde auch bereits von einem Sprecher von Microsoft dementiert. Allerdings müssen wir jetzt einfach erstmal ein bisschen abwarten, was da passiert. Denn das Ganze soll wohl so um die dritte Januarwoche eintreten. Denn das, was laut diesem Leak gesagt wird, ist, dass Microsoft zwischen 11.000 und 22.000 Stellen einsparen will diesen Januar und das eben wegen wachsender AI-Kosten. Also vor allem auch die ganzen Datacenter, die jetzt momentan bereitgestellt und gebaut werden sollen. Das ganze 80 Milliarden Investment, was sie ja über das letzte Jahr dann eben geliefert haben. Und dass es auch dort bisher keinen wirklichen, Return gibt. Also Microsoft versucht ja krampfhaft momentan überall AI unterzubringen. Das ist ja jetzt auch mittlerweile in dem 365 Office, dass du da jetzt nicht mehr um Copilot irgendwie drum herum kommst. Wahrscheinlich, damit sie dann eben auch ihre internen Zahlen nach oben treiben können, damit das dann für die Investoren besser klingt. Du hattest ja Nadella, der erst vor kurzem einen Blogpost geschrieben hat, wo er eben auch meinte, hey Leute, jetzt passt doch mal auf, wir können doch jetzt nicht hier alles irgendwie Slop nennen, können wir bitte aufhören, AI-Slop zu sagen, wo du dann genau weißt, nicht damit aufhören, das ist genau das Richtige, es funktioniert. Wenn irgend so ein Tech-CEO rumkommt und sagt, hey, das besser nicht machen, das bitte aufhören, dann einfach noch doppelt und dreifach so weitermachen. Ja, ich weiß, das Wort Slop hat so in den letzten ein, zwei Jahren ein bisschen an Wert verloren, aber wenn es dazu führt, dass irgendwelche Tech-CEOs von Milliarden, Billionen Unternehmen in dem Fall ja sogar anfangen zu heulen und Blogposts zu schreiben, dann besser weitermachen. Und wir müssen jetzt einfach mal abwarten, was passiert. Ich halte es für sehr realistisch, dass auf jeden Fall eine weitere Kündigungswelle kommt. Es war ja schon die letzten drei Jahre so, dass im Januar mehrere tausend Leute von Microsoft gefeuert wurden. Auch dieses Mal soll wohl wieder die Xbox-Sparte betroffen sein. Natürlich nicht hauptsächlich, aber auch. Es sollen auch aus dem Azure-Team mehrere Leute dann eben gefeuert werden aus den verschiedenen Bereichen. Und ja, also wenn man da momentan so drauf wettet, dass AI die Zukunft ist, auch wenn kaum irgendwelche tatsächlichen Einsparungen bisher gezeigt werden, auch nachdem jetzt dieser Hype oder dieser aufgebaute Hype so zwei, drei Jahre läuft und es ist immer noch nicht der Fall, dass sich irgendwelche Return on Investments gezeigt haben, immer noch niemand weiß, wie man damit genau Geld verdienen soll, immer noch niemand genau weiß, wie es jetzt tatsächlich gut innerhalb der Firmenstruktur eingebaut werden kann, so. Ja, wundert mich tatsächlich nicht. Das Problem ist aber nur wieder, dass genau hier zu sehen ist, die Leute, die darunter leiden, sind nicht die Personen, die die Entscheidung treffen. Ne? Diese, die Leute, die die Verantwortung haben, die verdienen so viel, weil die die ganze Verantwortung tragen. Ja, nur die Leute, die nachher die Verantwortung tatsächlich tragen, sind eben die Personen, die keinen Einfluss darauf haben und dann als Erste gehen gelassen werden. So eigentlich, wenn jemand so eine Entscheidung trifft und dann geht es in die Hose, dann sollten sofort die CEOs, dann sollten sofort das ganze Management, was dafür abgestimmt hat, die sollten sofort gehen gelassen werden. Die sollten auch keinerlei Bezahlungen, Abfindungen oder sonstigen Scheiß irgendwie erhalten. Ehrlich gesagt, sollten die noch mit Schulden überhäuft werden, wenn das ja das große Risiko ist, für das sie ansonsten ach so toll bezahlt werden. Nee, es ist immer die normale Belegschaft, die dann darunter leiden muss. Und ob es jetzt nachher 11.000 oder 22.000 oder in Anführungszeichen nur ein paar hundert oder 1.000, 2.000 Leute sein werden, ist letztendlich egal. Das Problem ist, dass das überhaupt erst so passiert und dass wenige Leute in der Lage sind, über so viele Schicksale zu bestimmen, obwohl es komplett unnötig ist. Microsoft ist kein Unternehmen, das in irgendeiner Form Sorge darum haben musste, Verluste zu fahren. Also das ist ja ein Unternehmen, was quartalsweise Gewinne Gewinne im Milliardenbereich einfährt, also wirklich der komplette Reingewinn. Und das könnte man natürlich auch einfach so weiterfahren. Aber nein, es geht ja darum, mehr und Wachstum und Wachstum und oh, AI, das ist der neue Wachstumsmarkt und oh, AI, das könnte die ganz große Zukunft irgendwie sein, glauben wir jetzt einfach alle mal daran. Also müssen wir wie am Pokertisch all in gehen, Hauptsache da reingelegt haben und ja, jetzt müssen die anderen Leute eben die Scheiße ausbaden. Also mal gucken, was jetzt passiert, aber es würde mich auf jeden Fall nicht wundern, wenn zumindest diese Kündigungswelle in einer gewissen Form dann tatsächlich zutreffen sollte. Weitere Kündigungen gab es bei Ubisoft, die haben nämlich Halifax Studio geschlossen. 71 Jobs sind davon betroffen und komischerweise ist es ein Studio, das erst vor kurzem eine Gewerkschaft gegründet hat. Also auch die erste Ubisoft-Gewerkschaft in Nordamerika. Und seltsamerweise ist das dann genau das Studio, was gehen muss. Natürlich steht Ubisoft da und sagt, das hat nichts mit der Gewerkschaft zu tun. Klar, das können sie auch öffentlich nicht sagen. Ansonsten würden sie selbst in Nordamerika Arbeitsrechte verletzen. Aber dass es für alle Außenstehenden sehr offensichtlich zu sehen, worum es eben da geht, dass ein Studio auf der Größe, naja, das kann man mal in Kauf nehmen, ihren aktuellen Mobile-Titel, an dem sie gearbeitet haben für Rainbow Six, das Ding ist jetzt, glaube ich, gerade fertiggestellt worden, also naja, jetzt können wir die Leute dann eben auch gehen lassen, das Studio. Und es ist auch so traurig zu sehen, weil das sind Leute, die vorher für Rocksmith zuständig waren, die 2010 die Reihe gegründet haben und dann wurde das Studio ja irgendwann komplett von Ubisoft aufgekauft mit der Marke eben und die sind dann 2015 in Halifax umbenannt worden und arbeiten nur noch an irgendwelchen Mobile-Spin-Offs, eben für Rainbow Six Siege, was ich eben gemeint hatte, oder Rainbow Six und eben auch Assassin's Creed. Und ja, das Studio wurde jetzt geschlossen und das ist sehr offensichtlich, dass es sich hier um eben den Kampf gegen irgendwelche Gewerkschaftsgründungen sich dreht, weil das ist für die Firmen mit das Gruseligste überhaupt, dass die Belegschaft in irgendeiner Form, und sei es halt wirklich nur die kleinste Form, ein wenig mehr Macht bekommt oder beziehungsweise ein wenig mehr so Gegendruck ausüben kann. Also ja, einen weiteren Grund, wieder Ubisoft und das komplette Management bei denen durchzuhassen. Und die letzte schlechte Nachricht für heute, auch bei Warner Brothers Games gab es in ihrem San Francisco Studio Kündigungen. Das haben mehrere Leute, auch ehemals hochrangige Leute von diesem Studio auf LinkedIn verkündigt. Und das ist ebenfalls ein Studio, was hauptsächlich für Mobile-Titel zuständig war. Natürlich, das sind jetzt, genau wie bei dem Halifax Studio, keine Spiele, die mich persönlich groß interessieren und wahrscheinlich auch die meisten von euch nicht groß interessieren. Aber das ist ja relativ egal, wenn es um die Jobs dieser Leute geht und wenn es eben auch den allgemeinen Zustand dieser Industrie geht. Und gerade bei Warner ist ja momentan sowieso Land unter mit dem geplanten Verkauf. Da gab es ja gerade auch wieder die Meldung, dass sie das aktuellste Angebot von Paramount abgeschlagen haben, dass es dann vielleicht an Netflix geht. Da könnte es aber geblockt werden, weil natürlich die dafür zuständige Regierungsbehörde zusammen eben auch mit der Trump-Regierung ein bisschen arg verbunden ist, vor allem der Chef oder die Person, die da momentan auf dem Chefsessel sitzt. Das heißt, müssen wir einfach mal sehen, wo der ganze Kladderadatsch hingeht. Aber ja, wohl momentan werden dann weiterhin Gelder eingespart. Vielleicht auch da, um noch mehr Attraktivität auch für die Shareholder sonstigen Kram zu schaffen oder sonst was. Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach immer vom Schlimmsten aus. Aber ja, wollte ich einfach jetzt auch nochmal im Zuge dieser News drüber gesprochen haben, dass es sich hier um ziemlich beschissene News handelt. Jetzt gehen wir aber mal über zu einem positiveren Beispiel, und zwar Hooded Horse, die hauptsächlich für so Strategiespiele zuständig sind, ein Publisher, unter anderem, ich glaube, so das bekannteste Spiel, das ist auch eins, was ich tatsächlich kenne, ist Manor Lords, was ja sehr, sehr erfolgreich war, ich glaube, vor ein oder zwei Jahren, wo das erschien, und dieser Publisher hat jetzt mittlerweile gesagt, so Leute, wir können das einfach nicht mehr, wir haben keinen Bock auf diesen ganzen Generative AI-Kram, wir schreiben das jetzt in unsere Verträge rein, dass wenn ihr mit uns zusammenarbeitet, wenn wir euer Spiel publishen, dann kommt da nichts mit Generative AI rein. Zu keiner Stelle. Das ist uns scheißegal, ob ihr das als irgendeinen Platzhalter nutzen wollt, weil es bereitet uns nur Kopfschmerzen, das noch in irgendeiner Form zu korrigieren. Es braucht mehr Zeit, nachher drüber zu sehen, ob das nicht irgendwo dann doch noch an irgendeiner Stelle nicht beachtet wird. Erneut, deswegen sind Generative AI Sachen gerade für Placeholder so beschissen, weil du solltest einen Platzhalter auf 10 Kilometer Entfernung gegen den Wind riechen. Das muss super offensichtlich sein. Weswegen ja auch in den meisten Fällen super offensichtliche Sachen, wie zum Beispiel, oh, hier ist einfach nur eine komplett pinke Textur, damit es überall auffällt. Oder dass, wenn irgendwo Text ist, dass du es dann fett markiert, auch nochmal rot, und dann Placeholder in dem Moment reinschreibst und darunter nur so eine grobe Erklärung von dem, was da vielleicht rein soll, maximal. Aber eben nicht etwas, das auf so beim Vorbeischauen und bei den Tausenden an Assets und Texten und Voicelines oder sonst was das existiert, dass so etwas dann nochmal ja durchrutschen kann zum Release, und das bereitet eben auch so einem Publisher mehr Kopfschmerzen, mehr Arbeit, mehr Sorgen, ohne einen einzigen fucking Benefit zu haben, weil dann nutzt du Generative AI wirklich nur, um es zu benutzen. Also dass du löst keine Probleme, du machst damit neue Probleme, und ich finde es ehrlich gesagt gut, dass das vor allem auf Publisher-Seite dann auch eben erkannt wird und dass die dann sagen, so, es geht hier gar nicht mal um einen generellen moralischen, ethischen Standpunkt, sondern wirklich einen rein praktikablen. Und ich muss auch sagen, dass das auch immer so der Teil ist, den ich auch wesentlich wichtiger finde zu argumentieren. Das andere ist natürlich ebenfalls relevant, aber gerade wenn du Leute überzeugen willst, denen diese Ethik und diese Moral scheißegal ist, dann brauchst du eben mehr Argumente, und hier eben wieder zu sagen, so dieser eine Fall, der immer genannt wird, oh, dafür können wir es einsetzen, naja, ist jetzt auch irgendwie nicht so praktisch dafür zu nutzen. Wir hatten ja gerade auch erst wieder das AMA von Larian, da muss ich noch ein bisschen durchgehen, da wollte ich vielleicht nochmal ein separates Video drüber zu machen, deswegen habe ich das auch heute in der Podcast-Episode nicht erwähnt, aber ja, gut zu sehen, hier einen Publisher zu haben, die auch sagen, Leute, das macht uns nur Kopfschmerzen, da haben wir keinen Bock drauf. Wir legen das in den Verträgen fest. Geile Sache. 2025 war das Jahr von Friendslop, und eines der erfolgreichsten Spiele in diesem Genre, oder wahrscheinlich sogar das erfolgreichste in diesem Genre, war Peak, gepublished von AcroCrab, die dadurch, glaube ich, wirklich so einen riesen Überraschungserfolg hatten. 10 Millionen verkaufte Einheiten innerhalb von 2025, jetzt vielleicht schon bei 11 Millionen, keine Ahnung, aber das ist wirklich eine Leistung. Das Spiel ist auch nicht so teuer. Ich glaube, das kostet unter 10 Tacken oder so. Aber trotzdem 10 Millionen verkaufte Einheiten, gerade auch für so ein kleines Studio und dann so einen kleinen Publisher. Das ist auf jeden Fall etwas, wo du vor allem das Studio wahrscheinlich jetzt für immer von zehren kann. Also da hast du jetzt, wenn du in der Größe weiterarbeiten willst, kannst du einfach so wie Team Cherry in Ruhe arbeiten und das machen, was du machen möchtest. Ich habe Peak nur in Form von anderem Content konsumiert. So, ich habe ein paar YouTube-Videos von Leuten, denen ich folge, dazu gesehen und natürlich auch hier und da mal so ein bisschen Videos auf Social Media, die geteilt wurden. Finde ich auch eine ganz coole Idee, finde ich auch ehrlich gesagt lustig. Ich finde vor allem die Sache mit so Proximity-Chat ganz geil. Ich wünschte, das würde mal in Spiele eingebaut werden, die mich persönlich interessieren. Ne? Capcom gibt uns ein Remaster von Outbreak 1 und 2 und dann baut da Proximity Chat ein. Das wäre so geil. Da würde ich mich wirklich mega drauf freuen. Aber das hauptsächliche Problem an so Friendslop-Sachen für mich ist, jetzt nicht, dass ich da keine Freunde habe, aber dass ich einfach keine Zeit finde, irgendwas mit den meisten Leuten zu spielen, weil ich einfach so viel zu tun habe. Und dann die Koordination, das ist ja teilweise schon problematisch, wenn du mit mehr als 3 Leuten oder so einen Podcast machen willst und dann dafür immer die Zeiten zu finden und die freien Abende sich auszusuchen. Also da jetzt auch noch so kleine Runden zwischendurch für etwas wie Peak einzubauen. Ich glaube, deswegen ist das auch eher in der jüngeren Zielgruppe so beliebt. Wäre es damals bei mir auch gewesen, also hätte ich sowas in der, weiß ich nicht, 8., 9. Klasse gehabt, ja, das hätten wir auch rauf und runter gespielt, auf jeden Fall. Vor allem etwas, was so günstig ist, dass du dir halt wirklich auch mit dem Taschengeld einfach nebenbei kaufen kannst. Kann ich auf jeden Fall stehen, wo das herkommt. Ich finde, das sieht auch eigentlich ganz nett aus. Und verdient von der Seite finde ich immer ganz cool, wenn es so kleine Erfolge auch gibt. Laut mehrerer Quellen soll es wohl ein Wolfenstein 3 geben bei Machine Games, an dem sie jetzt arbeiten. Wir hatten ja The New Order in 2014 bekommen, dann in 2017 The New Colossus und dann war es, glaube ich, in 2021 rum oder so, dass wir Youngblood gekriegt haben, was ja ein Live-Service-Koop-Spiel war, wo du dann die Töchter von BJ gespielt hast. Den letzten habe ich nicht gespielt und ich bin jetzt auch mal gespannt, wo der dritte Teil ansetzt, weil Youngblood hat ja sehr, sehr viele Jahre nach Wolfenstein 2 gespielt und du hattest dann da BJ versucht zu retten, der dann natürlich deutlich, deutlich älter war. Ne? Im zweiten Teil, da war ja seine Frau gerade noch mit den beiden Töchtern schwanger. Das heißt, das ist dann, ich weiß nicht, so 16, 18 Jahre oder so nach dem zweiten Teil spielt irgendwie Youngblood. Also keine Ahnung, ob der dritte dann danach spielt oder ob es davor spielt. Wenn es davor spielt, dann weiß ich nicht, ob sie Sachen retconnen in irgendeiner Form, weil dann weißt du ja, dass sie mit dieser Resistance dann nicht erfolgreich sein werden insgesamt. Und ich glaube, Wolfenstein 3 möchte wahrscheinlich dann auch eine Art Abschluss bilden, ist ja auch immer so ganz praktisch für solche Trilogien. Und dass sie dort, denke ich mal, auch dann auf ein eher positives Ende hinarbeiten. Also wenn wir in dem Teil nicht dazu kommen, Mecha-Hitler irgendwie mit BJ abzuschießen, dann weiß ich auch nicht, was sie da getrieben haben. Finde ich auf jeden Fall sehr cool, wenn das stimmen sollte, aber von jetzt mehreren Quellen mittlerweile und es ergibt ja auch Sinn, dass sie die ersten beiden Teile gemacht haben, dann Youngblood, dann hatten sie jetzt eben das Indiana Jones Spiel und ich glaube, bevor sie da noch weiter dran arbeiten oder zumindest ein anderes Team, dann eben an dem dritten Wolfenstein zu arbeiten. Also gerade wenn ja auch die Entwicklungszeiten heutzutage so lange sind, ich glaube, da will dann auch das Team mittlerweile das Spiel machen und gerade in der heutigen Zeit kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass dann die Leute bei Machine Games eben da sitzen und sagt, jetzt ist die beste Zeit dafür. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Und ich glaube auch, das macht Wolfenstein 3 so popkulturell zu einem sehr wichtigen Spiel. Ich bin mal gespannt, inwieweit das dann vor allem Bethesda oder eben Microsoft zulassen, da auch Machine Games so ein bisschen durchdrehen zu lassen. Ich fände es hervorragend, wenn sie auch einfach im Marketing komplett da drauf gehen. Müssen wir einfach mal gucken. Das war bei Wolfenstein 2 auf jeden Fall auch so einer der besten Aspekte. Und ja, ich habe mega Bock, vor allem, weil ich ja auch weiß, dass die Reihe, also vor allem die ersten beiden Teile, sehr gut auch mit dieser Narrative umgehen können, dass sie ja auch sehr viele Aspekte von so einer Gegenrevolution betrachten, die ansonsten gerade so in der spielerischen Popkultur nicht wirklich beachtet werden. Also da habe ich sehr, sehr gute Zuversicht, was eben einen dritten Teil betrifft. Es kommt vor allem nur darauf an, ob sie irgendwie Probleme mit Microsoft und oder Bethesda bekommen, dass die denen irgendwie sagen, das und das dürft ihr nicht machen, das geht jetzt irgendwie zu weit. Weil ehrlich gesagt, gerade in der heutigen Zeit kannst du, glaube ich, mit so einem Spiel wie Wolfenstein 3 nicht weit genug gehen. Und ich freue mich auf jeden Fall darauf, wenn ich dann wieder mit BJ irgendwelche Nazis blasten kann. Es gibt einen sehr interessanten Blog-Eintrag von Tom Francis, der Macher von Gunpoint, Heat Signature und Tactical Breach Wizards. Heat Signature ist jetzt nicht so mein Spiel, deswegen habe ich das auch nicht ausprobiert, aber Gunpoint fand ich damals super und das, was ich von Tactical Breach Wizards gespielt habe, hat mir ebenfalls sehr, sehr gefallen. Und Tom Francis ist jemand, der früher auch die ersten 10 Jahre, glaube ich, seiner Karriere Games-Journalist war, bevor er dann in das Indie-Development reingegangen ist mit Gunpoint. Damals auch zu einer Zeit, so 2013, wo wir uns so in dieser, ich sage mal, zweiten Phase von der so dem Indie-großen Erfolg befanden. Und er hatte jetzt diese letzten 15 Jahre, die er da auch Erfahrungen gesammelt hat und ich würde auch mal sagen Erfolg gesammelt hat. Also alle seine Spiele waren erfolgreich, alle seine Spiele haben auch sehr gute Bewertungen bekommen. Vor allem auch Tactical Breach Wizards, das ist so eines von den Top-Spielen 2024 gewesen bei sehr vielen Leuten. Und er hatte in seinem Blogbeitrag über diverse Sachen gesprochen, die er gelernt hat. Also 4 grundlegende Hilfestellungen, denen er andere Indie-Entwickler auch raten möchte. Und ich muss auch sagen, das ist ein wirklich sehr guter Blog-Eintrag. Wäre vielleicht auch mal relevant, über das ganze Ding so zu sprechen. Keine Ahnung, mache ich vielleicht mal die Tage im Stream oder so. Das Ding ist wirklich gut. Und eine Sache, auf die ich mich aber jetzt ein bisschen konzentrieren wollte, war, das war der Teil, der für ein bisschen Diskurs gesorgt hat. Jetzt nicht, also nicht negativ gemeint, sondern wirklich einfach nur interessante Dinge, die ich da von verschiedenen Leuten dann eben auch mitbekommen habe. Und das bezog sich auf den Preis. Also eine von diesen 4 Punkten, die er da anspricht, ist eben auch, was soll mein Indie-Spiel kosten? Wie viel soll ich dafür bezahlen? Und seine Empfehlung ist es, im vorigen Teil geht er schon darauf ein, dass das Testen von Videospielen sehr, sehr wichtig ist. Und dass er dann diese Tester auch gleichzeitig fragt, ihnen Umfragen schickt, hey, wie viel würdet ihr für dieses Spiel verlangen? So, was findet ihr, ist ein fairer Preis, jetzt wo ihr das gespielt habt? Was ist für euch ein fairer Preis für dieses Spiel? Und er meinte, das ist eine Sache, die er bei all seinen Spielen gemacht hat. Und er hat einfach immer das genommen, was die meisten Leute gewählt haben. Also der größte prozentuale Anteil, das, was die meisten Leute dann gewählt haben, das hat er als den Standardpreis für sein Spiel festgelegt und ist seiner Erfahrung nach auch damit sehr gut gefahren. Und das wäre für ihn der wichtige Aspekt. Und er hatte auch noch dann gesagt, so, was ist denn, wenn Leute mehr dafür verlangen wollen, weil sie haben ja so lange dafür gearbeitet, sie haben ja auch so viel Geld oder so in das Spiel reingesteckt. Und seine Antwort darauf ist eben, das ist irrelevant. Es ist vollkommen irrelevant, wie viel du letztendlich in dieses Spiel reingesteckt hast, weil es geht ja darum, dass du den maximalen Erfolg haben willst. Und der wird ja auch in einem gewissen Bereich liegen. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise ein Spiel bei $20 hast und du würdest es stattdessen aber für 10 anbieten, dann müsstest du doppelt so viel von dem Spiel verkaufen, damit du den gleichen Effekt hast wie bei $20. Und nach oben raus natürlich bräuchtest du weniger, aber gerade die Schwelle auch bei 30 oder 40 Euro ist vor allem bei Indie-Titeln natürlich wesentlich, wesentlich höher. Und bei niedrigeren Zahlen kriegst du dann dementsprechend auch mehr Leute, die es spielen. Du hast eine höhere Wahrscheinlichkeit für eben auch so Word of Mouth und eben vielleicht auch höhere Anzahlen von Reviews, die du bekommst und dementsprechend werden dann noch mehr Leute auf dein Spiel aufmerksam. Das ist ja generell das, du musst eben gucken, wie viel kannst du für dein Produkt verlangen? Du willst ja nicht so günstig sein, weil egal wie günstig du das Spiel machst, irgendwann wirst du alleine durch den Preis nicht mehr Leute dazu bekommen. Und auch beim Hochsetzen vom Preis, so irgendwann wirst du natürlich die Leute einfach zu sehr abgeschreckt haben. Und du willst in diesem guten Mittelfeld sein, wo sehr viele Leute gewillt sind, dein Spiel eben auch noch zu kaufen. Aber es auch ein Preis ist, der jetzt nicht, weil du hast ja, sagen wir mal, du hast 50.000 Leute, die dein Spiel für $10 kaufen würden, aber 40.000 davon würden auch problemlos für 20 das ganze Ding kaufen. Das heißt, in dem Fall wäre es natürlich besser, das für 20 anzubieten, weil du dann mehr Geld machst. Und das finde ich auch grundlegend eigentlich eine sehr logische Einstellung dem gegenüber. Ich hatte nur auch von anderen Devs dann auch online gelesen, so gerade die Sache mit den Testern ist sehr schwer, weil, und da stimme ich ebenfalls zu, dass das ja keine Leute sind, die dieses Spiel jetzt kaufen werden. Und das kann ich auch nachvollziehen aus so einer Perspektive von, oh, ich teste ja jetzt das Spiel und wenn ich dann, ich meine, ich kaufe mir auch viel Kram, aber vor allem, wenn ich dann Testmuster zu dem Spiel bekomme und du mich dann nachher fragen würdest, wie viel würdest du das für das Spiel dann eben ausgeben, ist auch eine sehr schwierige Frage, weil manchmal ist es natürlich so, dass du dann vielleicht auch wünschst, das Spiel wäre ein bisschen günstiger, aber du hast so einen gewissen Rahmen. Also ich glaube, es ist ja sehr selten so, dass wenn man jetzt ein Spiel kauft, dass du sagst, oh, wenn das jetzt exakt 40 Euro ist, dann würde ich es holen, sondern du wirst wahrscheinlich so einen Rahmen haben bis zu diesem Preis hin. Oder so, das ist ein sehr angenehmer Rahmen und den festzulegen, wenn du jetzt das Spiel gespielt hast, weil dann hast du auch die Informationen von dem ganzen Spiel, das hast du ja im Vorfeld nicht. Also wenn du etwas gespielt hast, dann kann es sein, dass du auch nachher den Preis höher ansetzen würdest, als wenn du es nicht gespielt hast. Oder vielleicht sogar andersrum, dass weil du es gespielt hast, du den Preis niedriger ansetzt, als du ihn ohne das Wissen des tatsächlichen Spielens dann eigentlich bezahlt hättest. Das ist so einer von den Punkten, die Leute aufgemacht haben. Und das andere ist eben auch, ja, wenn du dein Spiel günstiger anbietest, dann wirst du wahrscheinlich mehr Einheiten davon verkaufen und dementsprechend auch eine höhere Wahrscheinlichkeit für eben diesen Word-of-Mouth-Effekt, aber eben auch für die mehr Reviews, die du bekommst, was ja bei Steam gerade eine sehr wichtige Metrik ist. Da haben aber sehr viele gesagt, naja, wenn du dein Spiel dann aber günstig machst, also gerade auch in so einem Bereich von $10 oder sogar drunter, dann bekommst du mit die schlimmsten Leute. Also, dass die Leute sind, die wirklich nur so die Deals holen, aber dann trotzdem noch so das größte Entitlement besitzen und dir die nervigsten, schlimmsten oder teilweise sogar negativen Reviews dann reinballern. Oder dass es passieren kann, dass dein Spiel vielleicht nicht so zugänglich ist und du mehr Leute durch den niedrigeren Preis reinbekommst, die sich von deinem Spiel so ein bisschen abgeturnt fühlen. Jetzt nicht von der, ne, dass jetzt keine Bugs sind oder die reine Qualität, sondern es ist einfach kein Spiel für sie, aber sie haben es dann basierend auf dem günstigen Preis vielleicht dann einmal zugeschlagen und das kann eben auch sich negativ auf dein Ranking auslösen. Das ist jetzt bei einem Spiel wie Tactical Breach Wizards, ich glaube, wenn du so, du kaufst dir das nicht, wenn du kein grundlegendes Interesse an irgendeinem so Taktikspiel hast. Und wenn du ein grundlegendes Interesse an einem Taktikspiel hast, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht an diesem Spiel in irgendeiner Form abprallen, außer du magst jetzt den Humor vielleicht nicht. Wenn du die Ästhetik nicht magst, dann hättest du es auch garantiert nicht geholt. Aber ich glaube, so die einzige Sache, an der du dann richtig abprallen kannst, ist der Humor. Und da gibt es natürlich dann auch Spiele, die etwas riskanter sind, die halt auch so ein bisschen mehr eine Friktion dann haben, so ein bisschen mehr Reibung. Und die könnten dann sogar negativ davon beeinflusst werden, wenn sie die Spiele durch den günstigeren Preis einer anderen Zielgruppe sogar zugänglich machen. Und das ist auf jeden Fall ein Faktor, den ich jetzt auch nicht so sehr beachtet habe, aber ich glaube, das kommt auch sehr stark auf das Spiel an. Ich glaube, es ist generell schwer und das hat man dadurch auch gesehen, so einen Preis für alles gleichzusetzen. Ich meine, das will ja Tom Francis an sich ja nicht machen, weil er sagt, hey, fragt eure Tester und die geben euch dann einen Preis und der ist natürlich dann basierend auf den Antworten immer unterschiedlich und von dem Spiel abhängig. Aber die Tatsache, dass du trotzdem immer diesen gleichen Faktor mit einbaust und das alleine davon abhängig machst und dann einfach sagst, oh ja, das ist die größte Zahl, die nehmen wir jetzt. Das haben 40% der Leute haben $20 gesagt. Das war, glaube ich, das Beispiel, was er bei Tactical Breach Wizards gezeigt hat. Und dann bleiben wir dabei. Und dann gibt es eben noch die Discounts, bei denen du das Spiel dann runtersetzen kannst und so. Aber weil, was ist, wenn jetzt, okay, du hast jetzt mehrere Preisranges und dann einer gewinnt und der andere ist mit so 2-3% dann dahinter. Lässt du das dann aus? Je nachdem, vielleicht sind das dann sogar da Preisunterschiede, die ein bisschen größer sind, weiß man ja nicht. Also ich finde, es ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Also ich würde sagen, es ist definitiv ein guter Ansatz, um eine grundlegende Bewertung reinzubekommen, genau wie ja auch durch das Testing selber. Aber auch da sind ja Sachen, die du dann mit einbeziehen muss, weil es gibt ja Dinge, wo du dann merkst, okay, das funktioniert nicht, wie ich das intendiert hatte, aber manchmal gibt es ja auch Sachen, okay, da haben Leute ein Problem mit, aber das ist mir wichtig, dass das drin bleibt, oder ich habe lieber eine Sache, wo dann 50% sagen, mega geil, und 50% sagen, das ist mega scheiße, und das ist mir wichtiger, als jetzt ein Spiel zu machen, bei dem 100% sagen, naja, ist halt okay, aber vielleicht dann weniger Leute so richtig geil drauf abfahren. Das ist ja so das grundlegende Problem, wenn du einen gewissen Level an Reibung in dein Spiel eben einbaust. Und genauso kann das dann vielleicht auch bei den Preisen sein. Deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, dann noch zu betrachten, weil wenn ich mir das jetzt eben anschaue, wenn ich mir jetzt Gunpoint ansehe, Heat Signature und jetzt eben vor allem auch Tactical Breach Wizards, das sind jetzt keine Spiele, die hart irgendwo anecken oder die zumindest, das sind keine Spiele, die jemanden mit seiner grundlegenden Ästhetik reinholen oder mit seiner grundlegenden Mechanik und dann aber irgendwie durch eine gewisse Sache abfacken oder so, weil die irgendwas Interessanteres oder vielleicht sogar, ja, sagen wir mal, fragwürdigeres oder riskanteres dann probieren. Und ich glaube, da ist es nochmal ein bisschen was anderes. Ich finde aber auch eine Sache ganz interessant, die er gesagt hat, so, hey, wird das dann basierend darauf kein so Race to the Bottom, ne, wie das ja bei Mobile Stores sehr, sehr schnell passiert ist, dass du heutzutage kaum überhaupt Geld für dein Spiel verlangen kannst, weil die meisten Leute eben nur diesen Free-to-Play-Kram dann spielen. Und da finde ich es auch ganz überzeugend, wie er es dort gesagt hat, so nein, sonst hätten wir das ja bereits gesehen. Also wir haben ja auf der digitalen Storefront, gerade auch im Indie-Bereich, das existiert jetzt seit über 15 Jahren. Also und seitdem ja die Floodgates open sind bei Steam schon seit so knapp 10 Jahren. Und das ist nicht zu sehen. Also dem kann ich ja auch zustimmen. Also ich war Teil dieser Debatten von, oh, darf ein Spiel 12 Euro kosten oder 15 Euro kosten, wenn es nur 3 bis 4 Stunden lang ist. So, das waren diese ganz großen Debatten, die wir damals geführt haben. Und Indie-Spiele waren am Anfang, also gerade in dieser frühen Phase von Xbox Live Arcade, das waren meistens immer 10 Euro. Und später hattest du mal Spiele, die auch 15 gekostet haben, aber die meisten haben trotzdem immer nur einen 10er gekostet. Und dann gab es sogar welche, die 20 Euro gekostet haben, weil man natürlich auch gesehen hat, dass so die Production Values davon deutlich höher sind, dass die Spiele eben auch ausgereifter sind. Und seitdem ist die Preisvarianz eigentlich nur hochgegangen. Und auch der durchschnittliche Indie-Titel, also zumindest von den Sachen, an denen ich auch interessiert bin und die ich kaufe, ich würde mal sagen, der durchschnittliche Preis seit dieser frühen Xbox Live Arcade-Phase ist ehrlich gesagt noch hochgegangen. Also wenn das früher so bei 10, 15 Euro lagen, dann würde ich heutzutage eher sagen, dass der Durchschnittspreis so wahrscheinlich bei 20 oder so 25 Euro liegt von den Titeln, die mich interessieren. Und ich merke das ja auch, dass dadurch, wenn ein Spiel rauskommt oder wenn ich dann ein Spiel sehe, ich habe jetzt keinen Code dafür gekriegt oder möchte das jetzt noch mal in der Nachbesprechung holen. Ich hatte das ja letzte Woche bei dem Titel im Supporter-Bereich Perfect Tides, wo ich draufgeklickt habe und habe gesehen, das Ding kostet 13 Euro. Und das war mittlerweile ist das so ein Preis, wo ich dann sage, yo, da habe ich Interesse dran, das Spiel möchte ich spielen und dann hole ich mir das jetzt einfach mal für die 13 Euro. Und früher wäre das auf jeden Fall so, 13 Euro, wenn die meisten Sachen so ein 10er kosten oder vielleicht dann auch vorher nur ein 5er oder so. Und du bist dann auch nicht von der Qualität vielleicht so sicher und nur die ganz großen Banger holst du dir dafür. Und heutzutage ist diese Überlegung eher, wenn es dann auf diese 20 Euro, ne? Wenn so 20 Euro, da ist dann der Punkt, wo ich dann denke, das muss schon etwas sein, wo ich halt wirklich Interesse dran habe. Und 30 ist für mich, also gerade für ein rein digitales Spiel, 30 ist für mich schon sehr schwer zu verargumentieren. Also ich glaube, da wirst du kaum ein Spiel haben, wo ich im Vornherein sage, yo, 30 Euro finde ich irgendwie der faire Preis. Und 40 ist eigentlich schon so ein Todesstoß. Also gerade auch für Indie-Titel. Die einzige Ausnahme, und das war halt wirklich nur, weil das für mich so ein wichtiges Spiel war, das war Bomb Rush Cyberpunk. Das war das einzige Indie-Spiel jemals, für das ich 40 Euro gelatzt habe. Und das muss ich auch sagen, finde ich ehrlich gesagt immer noch einen zu hohen Preis. Also wenn man mich da als Tester gefragt hätte, dann hätte ich gesagt, so bei Bomb Rush so 30 Euro oder so. Das wäre, glaube ich, der Sweet Spot dafür gewesen. Aber ja, könnt ihr mir auch gerne mal reinschreiben, was eure Gedanken dazu sind, gerade zu den Preisen. Ich finde das wirklich auch ein gutes Thema, so ein bisschen darüber zu diskutieren. Ich habe das auch sehr genossen, von verschiedenen Indie-Devs dann die ganzen anderen Meinungen dazu zu hören. Es war auch nie dieses so, oh mein Gott, Tom hat keine Ahnung, der soll die Fresse halten, sondern hey, das ist ein richtig guter Blogbeitrag, aber das passt nicht immer so auf alle Sachen. Oder hier sind so ein paar Logikfehler meiner Meinung nach da drin. Deswegen auf jeden Fall ganz cool. Und wie gesagt, den generellen Blog-Eintrag, ich werde den auch hoffentlich unten verlinken, dass ihr euch das mal durchlesen könnt. Auch wenn ihr jetzt nicht an der Indie-Entwicklung oder so interessiert seid. Ich finde, es ist trotzdem ein sehr interessanter und auch sehr übersichtlicher und auch sehr prägnanter, kohärenter und auch nicht viel zu langer Post, also den man sich da ganz gut durchlesen kann von den dort aufgeführten Punkten. Und dann kommen wir zu euren Fragen. Wie jede Woche beantworte ich ein paar eurer gestellten Fragen und die könnt ihr mir auch weiterhin überall schreiben. Schreibt mir gerne in die Kommentarsektionen rein, egal ob bei YouTube, bei Spotify, auf Patreon oder eben auch schickt mir irgendwo eine DM, wo ihr könnt, gerne auf Blue Sky oder auf Discord. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben, also das ist auch kein Problem. Ihr könnt ja jederzeit björn.balk@speckobst.de, könnt ihr gerne, das ist meine Arbeits-E-Mail-Adresse, könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail drin schreiben, wenn euch das irgendwie lieber ist und ihr auch nicht wollt, dass die Sachen, die Fragen öffentlich dann erst einmal zu sehen sind in irgendeiner Kommentarsektion. Ne, schreibt mir da gerne eine E-Mail oder eine DM, das ist gar kein Problem. Und wir fangen heute an mit der ersten Frage von Sawyer. Wenn du die Chance hättest, eine Sprecherrolle für einen Videospielcharakter zu übernehmen, was wäre dein Wunschcharakter? Gut, böse, random NPC, Voicelines, und würdest du bei deinen Lieblingsfranchises machen wollen oder eher bei einem komplett neuen Game? Ich würde ehrlich gesagt das nur machen, wenn mich Leute danach fragen oder bitten und weil sie das Gefühl haben, meine Stimme für irgendeinen Charakter haben zu wollen. Ich von mir aus würde das nicht machen. Dafür respektiere ich Schauspiel viel zu sehr, als dass ich mir anmaßen würde, es besser zu können als Leute, die das hauptberuflich machen. Also deswegen meinte ich so, wenn irgendjemand sagt, hey, ich habe hier ein Indie-Projekt oder so und ich habe hier irgendeinen dummen Charakter, auf den deine Stimme oder so passt, und dann kann ich da so ein paar Voicelines irgendwie mit reingeben, dann gerne. Ne? Dann mache ich das gerne, aber ansonsten ehrlich gesagt weniger. Also vor allem, wenn es jetzt hier Lieblingsfranchises, dann reden wir hier von, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich Lieblingsfranchises haben, die hier in Deutschland produziert werden. So. Keine Ahnung, vielleicht wenn Rose Engine in ihrem nächsten Spiel Voicelines drin haben werden, eine Vertonung, ja, dann würde ich so sagen, okay, hätte ich Bock drauf, aber auch da nehmt professionelle Sprecher, professionelle Sprecherinnen, und wenn es irgendwie so ein Dude gibt, der in der Seite steht und den ich halt irgendwie so ein bisschen mit einer übertriebenen Stimme vertonen kann für so ein paar Voicelines, dann mache ich das gerne, ne? Oder wenn es halt so mein Charakter irgendwie in einem Indie-Titel oder so sein soll. Also da auch generell gerne, wenn ihr irgendwie Indie-Spiele macht und ihr braucht einfach noch irgendeinen dummen Gastcharakter oder so, ihr müsst mich ehrlich gesagt nicht mal fragen. Also ihr könnt oder sagt einfach, hey Björn, ich brauche deine PNG-Datei oder so, dann schicke ich die euch. Das ist mir so scheißegal. Meine IP ist vollkommen frei für alle zu benutzen. Das ist mir so egal. Also, und falls dann irgendwie Leute Voicelines von mir brauchen, dann kann ich das gerne machen. Aber ansonsten, wie gesagt, ich respektiere das. Ich reg mich nicht ohne Grund über sehr viele Vertonungen auf. Nur damit ich mich dann hinstelle und sage, boah, das würde ich gerne machen, in der Annahme, ich könnte es irgendwie besser. So. Die nächste Frage von Sins mit einer etwas längeren Ausführung. Hast du die Sly Cooper-Reihe bzw. einen der Titel auf der PS2 damals gespielt? Und wenn ja, was ist deine Meinung dazu? Ich persönlich liebe die Reihe, die meiner Meinung nach mit Teil 2 ihren Peak erreicht hat. Da stimme ich tatsächlich auch zu. Diese Mischung aus Adventure mit Jump'n'Run-Elementen und dieser enormen Abwechslung im Gameplay in Form verschiedenster Charaktere und Minigames ist etwas, das mir bis heute fehlt. Leider ist der damalige Versuch, die Reihe mit dem Teil 4 auf die PS3 zu bringen, damals an der sehr komisch geschriebenen Story und der etwas merkwürdig umgesetzten Steuerung gescheitert. Auch da stimme ich zu. Zum Glück gibt es noch ab und zu kleine Anspielungen seitens Sucker Punch in deren aktuellen Titeln, wie Ghost of Yotei oder dem Vorgänger, die einen bis heute auf ein Comeback der Serie hoffen lassen, auch wenn man realistisch betrachtet wohl erstmal eher nicht davon ausgehen sollte. Zu dem letzten Punkt kann ich direkt sagen, da wird nichts mehr kommen. Das müssen wir langsam mal akzeptieren. Das hatte auch einer von den Chefs bei Sucker Punch gesagt. Es sind zu wenige Leute noch bei Sucker Punch, die damals Sly Cooper gemacht haben. Das sind so 10% der Leute, 10-20% der Leute. Und das war eben auch, ne, er wurde gefragt, hey, wie viele Prozent der Leute würden sich freuen, wenn ihr bekannt gebt, hey, unser nächstes Spiel ist irgendwie ein Sly Cooper. Und dann meinte der, glaube ich, so 10-20% der Belegschaft. Also das wird nicht passieren. Dafür hat sich die Firma einfach zu viel geändert. Sony hat keinerlei Interesse mehr an solchen Spielen. Wir kriegen maximal noch ein so Ratchet & Clank, weil sich das die ganze Zeit auch gehalten hat. Aber ein Jack & Dexter und ein Sly Cooper, so leid es mir persönlich auch tut, und vor allem mir tut es noch mehr leid für Serie wie Ape Escape, das werden wir dort einfach nicht mehr bekommen. Die Charaktere, da müssen wir, glaube ich, mit abschließen. Und bevor wir so etwas wie Teil 4 bekommen, dann lassen wir es auch, glaube ich, lieber. So klar, wenn irgendein anderes Studio vorbeikommt und sagt, hey, wir lieben die Sly-Reihe und wir würden damit gerne was machen, und das sind auch Leute, die können damit umgehen und dann beispielsweise, ne, wie Toys for Bob das mit Crash 4 gemacht haben, ja, dann gerne. Aber einfach nur so Auftragsarbeit, um das zu machen, weiß ich jetzt nicht. Die ursprüngliche Frage zu beantworten, ja, ich habe die Trilogie damals gespielt auf der PS2. Der erste Teil hat für mich immer noch so einen Sweet Spot bei mir, weil er sehr kurz ist in seiner Ausführung, sehr fokussiertes, lineares Level-Design hat und diese grundlegende Mixtur aus Plattforming und Stealth da auch sehr gut hinbekommt und es auch ganz gut möglich ist, da die 100% angenehm zu holen, ohne jetzt noch irgendeinen Spökes drumherum zu machen. Plus ich liebe auch weiterhin, wie das originale Sly Cooper aussieht. Aber ja, der zweite Teil, der hat nicht nur die ganzen Charaktere ausgearbeitet, so Figuren wie Bentley haben endlich mal was zu tun auch in der Handlung. Die Charaktere sind deutlich besser geschrieben. Die Tatsache, dass sie aus diesen Leveln so kleine Hub-Welten gemacht haben, die aber nicht zu groß sind, aber trotzdem, dass man sich in diesen so ein bisschen auch dann zurechtfinden kann, dass dort auch tatsächliche, sagen wir mal, Wandlungen innerhalb der Handlung stattfinden, dass du auf einmal, wenn du in dieses zweite Gebiet reinkommst und dann, ich glaube, das war das zweite Gebiet, wo du nachher mit Bentley dann die anderen retten musst. So, dadurch verändert sich auch die Herangehensweise, wie du diese den einen und denselben Level bereist und damit interagierst. Teil 3 mag ich auch, fand ich aber, und das ist wie bei den ganzen dritten Teilen dieser Reihe, so, ich finde die alle gut, also ne, Ratchet & Clank-Trilogie ist gut, Sly-Trilogie ist gut, Jack & Dexter-Trilogie ist gut, aber ich muss sagen, dass ich bei allen dreien den dritten Teil am schwächsten finde, weil es dort eben auch so ein bisschen, ne, so die Ideen, ich will nicht sagen, die Ideen gehen aus, aber es ist dieser typische Fall von, wir haben den ersten Teil, um so ein bisschen was zu etablieren, der zweite, da bringen wir dann neue Ideen mit rein, da versuchen wir das Ganze so ein bisschen umzuwandeln, das heißt, bei all diesen drei Reihen ist der zweite, also der Wechsel zwischen dem ersten zum zweiten sehr deutlich. Sly jetzt vielleicht nicht so stark wie bei Jack & Dexter, aber dafür dann doch nochmal ein bisschen mehr als bei Ratchet & Clank, und dann zum dritten hin ist es noch mehr diese standardisierte Fortführung, die da stattfand. Ne, wirklich gut, aber ich muss sagen, ich stimme da eben zu, der zweite Teil ist für mich da auch der beste der Reihe, und genau wie zu Ratchet & Clank oder eben auch zu Jack & Dexter hoffe ich, dass ich da irgendwann mal die Zeit zu finden werde, da auch Retrospektiven zuzumachen. Das würde ich sehr, sehr, sehr gerne irgendwann mal schaffen. Und die letzte Frage für heute von Lord T hat nichts mit Spielen zu tun. Ist auch okay, ihr könnt mich alles Mögliche fragen, Leute. Das ist auch hier nur wieder ein weiteres Beispiel, nämlich Schokolade mit oder ohne Nüsse. Und das ist schwer zu beantworten, weil ich mag beides und es kommt so ein bisschen drauf an. Also wenn wir von, sagen wir mal, so Standard Milchschokolade sprechen, dann würde ich sagen, in den meisten Fällen ist das mit Nüssen besser. Also gerade die, wenn du jetzt, sagen wir mal, jetzt nicht so richtig hochwertige Schokolade hast, dann muss ich sagen, wird das durch Nüsse, also gerade ich liebe Haselnüsse in meiner Schokolade, dann wird das dadurch noch aufgewertet, würde ich mal sagen. Aber so richtig, richtig gute Milchschokolade, die mag ich dann teilweise sogar lieber einfach nur plain, um mich auf diesen Geschmack zu fokussieren. Und dann geht's natürlich noch in so andere Richtungen rein, weil, also, Alter, Nougat-Schokolade, holy fuck. Und da brauche ich dann auch keine Nüsse oder sonst was drin. Das finde ich dann einfach so ein bisschen störend. Aber es kommt einfach darauf an. Es kommt einfach darauf an, so wie gut ist die Basis der Schokolade und wie gut passen dann da unterschiedliche Nüsse dazu. Ich meine, ich mag auch Erdnüsse da drin. Ich muss aber sagen, dass, glaube ich, so die besten Nüsse für Schokolade sind auf jeden Fall die Haselnüsse. Also ich hoffe, das ist in irgendeiner Form zufriedenstellende Antwort. Ach ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende einer neuen Folge, und zwar dem 100. Podcast. Ich habe das Ganze so aus dem Stegreif heraus einfach mal gestartet, weil ich damals auch so ein bisschen die Möglichkeit gesucht habe, besser über aktuelle Themen zu sprechen, auch mehr Spiele besprechen zu können, weil es nicht möglich war, das immer alles in irgendwelchen Videos zu machen. Und es war auch zunächst der Gedanke, oh, ich kann doch keinen Podcast alleine machen. Also da auch nochmal vielen Dank an Jeff Gerstmann, der mir mit seinem Podcast gezeigt hat, nee, das geht, du kannst auch 3 Stunden alleine einen Gaming-Podcast machen und das funktioniert und das ist dann auch gut. Und dementsprechend bin ich auch sehr zufrieden, dass sich das jetzt über die letzten 100 Episoden und diese letzten 100 oder 102 Wochen dann auch gehalten hat, und vor allem auch nochmal vielen, vielen Dank an alle da draußen, die das Ganze hier hören, die auch an diesem Podcast jede Woche Spaß haben, selbst wenn er nicht immer am selben Tag erscheint. Erneut, ich arbeite da dran. Ich habe jetzt auch für ein paar Sachen dieses Jahr zumindest ab März jetzt erstmal auch ein bisschen mehr Hilfe, was gerade so beim Video-Editing das betrifft. Deswegen, da hoffe ich auch, dass ich dann mehr Zeit habe, mich dann auch immer Sonntag um den Podcast zu kümmern, damit das nicht immer so auf den Montag rutscht und dann da noch Sachen anfallen und dann rutscht es auf den Dienstag und dann ist da wieder irgendwas. Und das Ganze zieht sich dann immer. Deswegen, ich hoffe, dass ich da jetzt besser in den Rhythmus reinkommen kann, wo ich den Podcast weiterhin sonntags aufnehme, um ihn dann montags für euch einzustellen. Aber das sehen wir. Und vor allem möchte ich allen Leuten danken, die meine Arbeit überhaupt erst ermöglichen. Also vielen, vielen Dank. Wir sind jetzt wirklich ganz knapp davor, die 1500 bei Patreon zu brechen. Ich glaube, aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme sind es 1480. Also falls ihr da noch schnell dazukommen wollt, um diese 1500 zuzumachen, das würde mich sehr freuen. Ich habe auf jeden Fall 2026 mit einem so viel ruhigeren Nervenkorsett angefangen. So, ich merke zwar immer noch, ich muss aus meinen alten Strukturen so ein bisschen ausbrechen, aber mein genereller Stresslevel ist schon so weit gesunken, nachdem ich jetzt eben auch die erste Patreon-Auszahlung für dieses Jahr bekommen habe. Also da wirklich vielen, vielen Dank nochmal an alle, die gerade im Dezember dazugekommen sind. Vielen, vielen Dank auch noch die paar Leute, die jetzt im Januar dazugekommen sind. Und erneut, das ist die beste Möglichkeit, mir und meiner Arbeit zu helfen, dass ich die auch euch besser, pünktlicher und mehr auch noch davon in Zukunft liefern kann. Also schaut gerne mal vorbei, entweder bei Patreon, falls ihr das komplette Rundumpaket haben wollt, oder falls euch nur Audioinhalte interessieren. Ihr sagt, hey, ich muss da gar nicht zugucken, ich will einfach nur deine Videos als reiner Podcast-Feed haben, dann ist dort Steady die beste Anlaufstelle. Und erneut möchte ich jetzt zum Abschluss allen Leuten noch einmal namentlich danken, die mich bei Patreon im höchsten 10-Euro-Tier unterstützen oder mehr, nämlich Pi, Abracadabra, Antwaka, Ara Corvex, Bildschirmzeit, Boris Bückling, Christian Collissi, Daniel Fusiak, Darth Weil, Das ist fein, David, in Klammern Mr. Cloud, Delirium, Der Pfiffige, Donathan Styles aka Don Stylo, Ein Toast, Edrigan, Farbenzwerg, Felliboy, Femto, Florian, JDFG, Jigglybuff, JPixel, Juliana XD, Julinus, Just Jemmy, Kavuras, Kein Planmann, Kernspaltkartoffel, Liar and Sinner, Lord Zwiebel, Marco, Matthias Gramann, Matti13, Matze, Multivitamin, Misty, Navota, Niklas Delagu, Okarun, PJ, Poltergeist47, Revanböse, Robert Burndown, Rocco Extreme, Sachsenmilch, Segge, Salflizzard, Sealand Outsider, Sins, Soulspeed68, Storm, Tanja, The Boiling Fowl, The Caprius, Xendaro, Yilmaz Dersim und Zach Yu. Vielen, vielen Dank. Und damit wünsche ich euch noch eine wunderschöne Restwoche. Wir hören uns hier nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und bye bye.